Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu Apropos Wirtschaft. Wir wollen heute über die Zukunft der Bahn diskutieren. Und wo könnte man das besser tun als hier im Herzen Berlins, nahe dem Potsdamer Platz, in dieser wunderschönen, restaurierten, ehemaligen königlich-preußischen Eisenbahndirektion, die heute der Konzernsitz von Bombardier Transportation ist. In diesem Gebäude schließt sich der Kreis zwischen Geschichte und Zukunft. Hier zeigt sich auch, dass die Geschichte der Bahn untrennbar mit Berlin verbunden ist. Denn hier wurden wichtige Entscheidungen für die deutsche Eisenbahnindustrie getroffen. Als Gäste auf dem Podium begrüße ich Klaus Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bombardier Transportation. Schön, dass Sie da sind. Michael Kramer, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort verkehrspolitischer Sprecher der Grünen. Mhm. Ingolf Leuschel, Konzernbeauftragter der Deutschen Bahn für das Land Berlin. Und Thomas Meissner, Leiter des Forschungs- und Anwendungsverbundes Verkehrssystemtechnik in der TSB Innovationsagentur Berlin. Mein Name ist Ute Holzhey. Schön, dass Sie alle gekommen sind. In den nächsten Tagen findet in Berlin ja die Messe InnoTrans statt. Sie soll mit mehr als 1.900 Ausstellern aus 41 Ländern die weltweit größte Leitmesse für die Schienenverkehrstechnik sein. Herr Meissner, das ist ja nun nicht so was für den Publikumsverkehr. Aber was gibt es denn so Spannendes auf der InnoTrans? Was interessiert Sie als Wissenschaftler besonders?
Also zunächst mal ist die InnoTrans schon etwas auch fürs allgemeine Publikum. Es gibt ja schließlich auch zwei Publikumstage, wo jeder die Gelegenheit hat, sich State of the Art, also aktuelle Züge, aber auch Züge der näheren Zukunft hautnah anzuschauen. Wenn Sie jetzt fragen, was erwarten wir ganz Besonderes? Was wir erwarten ist, die InnoTrans ist tatsächlich das weltweite Schaufenster mittlerweile für die Eisenbahntechnik, sodass alle Akteure, die in irgendeiner Form auf diesem Feld aktiv sind, dort vertreten sein werden. Wir erwarten, dass Lösungen gezeigt werden, die insbesondere grenzüberschreitende Verkehre vereinfachen in Zukunft. Das ist in Europa ja nach wie vor ein ganz großes Thema. Also Standardisierung, Vereinheitlichung, Lösungen, die den Verkehr effizienter machen, bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit. All das sind Punkte, die man auf der InnoTrans sicherlich sehen kann. Und ein weiterer Punkt, der vielleicht ein bisschen ein Schwerpunkt sein wird, ist, wie wird die Bahn in Zukunft ihre Energieeffizienz noch weiter steigern? Die Bahn ist ja das energieeffizienteste Verkehrsmittel, aber angesichts der Situation, die wir heute haben, Klimawandel, explodierende Treibstoffpreise, Rohstoffpreise, ist auch die Bahn gefordert, dort an diesem Thema weiterzuarbeiten. Und das ist tatsächlich der Fall.
Herr Bauer, mit welchen Neuheiten kommen Sie auf die Messe, auf die InnoTrans? Ich glaube, Sie kommen mit einer Weltneuheit auf die Messe, die auch die Berliner interessieren dürfte.
Ja, wir bringen eine Weltneuheit. Das ist der neue Regionalzug Talent 2. Der wird auf der Messe erstmals vorgestellt. Aber wir haben noch viele andere Neuheiten auf dieser Messe. Für uns ist ein Schwerpunkt auf der Messe die Umwelttechnik, Energieeffizienz, leise Züge, nur um ein paar Schwerpunkte zu nennen. Und wir haben das auch in praktischen Beispielen ausgestellt. Und das ist auch der Vorteil der InnoTrans. Es gibt 1500 Meter Gleis und da kann man seine Züge direkt ausstellen. Da kann man die also auch anfassen und sehen. Und was wir dort ausstellen, ist einmal eine Mehrsystemlokomotive, die grenzüberschreitend in ganz Europa fahren kann. Wir haben einen französischen Zug, der sowohl mit elektrischer Energie als auch mit Diesel Aggregat fahren kann, um eben dort die möglichen Verbindungen optimal zu nutzen. Und wir bringen als ein wichtiges Thema natürlich auch die neue Straßenbahn Flexity für Berlin. Die wird dort auch ausgestellt werden.
Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was sind die Vorzüge von Talent 2 und Flexity?
Ja, die Straßenbahn für Berlin ist eine 100% Niederflurstraßenbahn, die ganz speziell auf die Bedürfnisse des Kunden, nämlich des Fahrgastes, zugeschnitten sind. Im Moment laufen die Erprobungen, die laufen nachts, die laufen nicht heimlich, aber die laufen nachts, damit man die Strecke zur Verfügung hat. Und das wurde ja auch schon in der Zeitung darüber berichtet. Der Talent 2, das ist ein Elektrotriebzug für die Deutsche Bahn. Der hat den Vorteil, dass man das Fahrzeug flexibel in den Regionen in Deutschland einsetzen kann. Die Regionen haben doch unterschiedliche Anforderungen. Wir haben S-Bahn-Verkehr, dort braucht man viele Türen, um schnell und bequem ins Fahrzeug einsteigen zu können. Wir haben Regionalverkehr über längere Strecken. Dort braucht man bequeme Sitze. Man braucht dann nicht so viele Türen. Man kommt ja mit weniger Fahrgastwechsel zurecht. Wir haben eine Klimaanlage drin. Wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Bahnsteighöhen anzufahren und. Es gibt eine ganze Palette, die in diesem Zug realisiert ist. Und das wird alles auf der Messe dann auch gezeigt und demonstriert.
Wie wichtig ist für Bombardier dieser Nahverkehr?
Der Nahverkehr ist, wenn man die Marktgröße betrachtet, der größte Markt innerhalb des Schienenverkehrs. Und zwar sind das die Regional- und die S-Bahn-Bereiche. Das ist ganz eindeutig dominierend. Zusätzlich natürlich der Straßenbahnmarkt, der auch international immer mehr zunimmt. Und die anderen Segmente sind Lokomotiven und die Hochgeschwindigkeitszüge.
Auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Wir wollen noch kurz beim Nahverkehr bleiben. Herr Kramer, wird ja immer behauptet, mehr Verkehr auf die Schiene. Und da muss man sich fragen, gilt das eigentlich auch für den Nahverkehr, wenn man dann sieht, dass es so viele Streckenstilllegungen gerade in Brandenburg zum Beispiel auch gibt, hat man das Gefühl, dass es denn doch so von der Politik ein bisschen vergessen wird, der Nahverkehr.
Ja, die Politik, die redet in Sonntagsreden immer von der Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Und montags bis freitags machen sie das Gegenteil. Also wir haben zum Beispiel die Situation, dass wir jetzt einen neuen Bahnhof haben. Die Autobahn zum neuen Bahnhof, zum Hauptbahnhof ist fertig, aber die Nord-Süd-Verbindung für die S-Bahn S21, die fehlt. Wir werden demnächst einen neuen Flughafen in Betrieb nehmen. Die Autobahn ist jetzt schon fertig, der Flughafen soll 2011 fertig sein. Ob es dann der Fall ist, wird man sehen. Aber was heute schon feststeht, die Eisenbahnanbindung ist nicht da. Und da sieht man, die Schwerpunkte sind völlig anders. In Berlin wird eine Autobahn gebaut, die ist in den 50er Jahren geplant worden, als die autogerechte Stadt das unumstrittene Leitbild der Stadtpolitik war. Von der hat man sich längst verabschiedet, aber die Autobahn wird weitergebaut. Da kostet der Kilometer dann mehr, als der Transrapid in München gekostet hätte. Also das zeigt, hier sind enorme Widersprüche. Und vor allen Dingen müssen wir uns die Frage stellen, was will die Politik? Also will ich mit der Bahn Geschäft machen, möglichst viel Profit machen? Wenn ich das als Ziel habe, ist völlig klar, das gilt für die BVG genauso wie für die Deutsche Bahn. Wenn ich auf 25% der Fahrgäste verzichte, kann die Marge des Profits größer werden. Aber das ist nicht, darf nicht Sache der Politik sein, sondern Sache der Politik muss sein, das ist eine Daseinsvorsorge. Wir wollen auch in dünn besiedelten Regionen, wollen wir den Menschen eine Alternative zum Auto anbieten aus ökologischen Gründen, aber wir wollen sie auch nicht abkoppeln vom Verkehr, denn Verkehr ist Bewegungsfreiheit, die Begegnung der Menschen muss garantiert sein, auch in ländlichen Regionen. Und deshalb muss hier anders gesteuert werden. Und deshalb sagen wir, die Infrastruktur muss in öffentlicher Hand bleiben, und zwar vollständig. Der Eigentümer ist der Bund und der kann darüber auch bestimmen. Aber auf dem Netz wünschen wir uns Wettbewerb. Ich bringe da immer gerne das Beispiel, als vor 12 Jahren die Deutsche Bahn sich entschieden hat, sie wollte die Strecke stilllegen von Karst über Düsseldorf nach Mettmann, weil da nur 500 Fahrgäste am Tag waren. Und dann gab es Widerstand der Regionen, dann haben die Trasse mit aufgekauft und haben sie ausgeschrieben und dann hat sich ein anderes Unternehmen beworben und mittlerweile haben wir auf derselben Strecke, die stillgelegt werden sollte, das neue Unternehmen hat dann die Bahnhöfe verlagert, haben wir 20.000 Fahrgäste, also eine Steigerung um 3.700%. Das heißt,
es ist ja ein gutes Geschäftspotenzial für die Bahn. Herr Leuschel sitzt da schon in sich gekehrt.
Das ganz ist im Gegenteil. Ich sitze voller Spannung und möchte gern darauf reagieren, weil ja, ich bitte. Die Meinung von Herrn Kramer durchaus teile. Nur wenn Sie mit Karst Mettmann ein Beispiel herbeiführen, dann bin ich sehr dankbar für dieses Beispiel. Ja. Denn da haben wir ja einen Riesenerfolg. Auf der Strecke hat man mit sehr viel Talent bewiesen, dass der Talent das richtige Fahrzeug ist. Der fährt dort. Aber ich möchte darauf hinweisen, Herr Kramer, und ich denke, dass Sie mir da zustimmen werden, dass mit der Bahnreform festgelegt worden ist, dass der Nahverkehr von den Ländern organisiert wird und bestellt wird. Um das ganz klar zu sagen, die Deutsche Bahn kann von sich aus nicht irgendwie sagen, wir stellen hier eine Strecke ein. Ein Land kann den Nahverkehr abbestellen und die Strecke technisch einstellen kann nur das Eisenbahnbundesamt, nicht die Bahn. Das ist seit 01.01.1994 so. Ich glaube, da sind wir beieinander.
Das ist mir
und was Karst Mettmann anbetraf, ich möchte es nur richtigstellen. Ja. Da war es eine Frage des Landes Nordrhein-Westfalen und das Land Nordrhein-Westfalen hat dann Geld in die Hand genommen und sehr schön übrigens die Strecke hergerichtet und sie ist ein großer Erfolg. Nur ich möchte, dass das Spiel dort bitte richtig ist und nicht die Deutsche Bahn nun die Schuld bekommt, wo sie mal nichts für kann.
Das ist das nur mal klar. Aber ich meine, die Anbindung an den BBI, das ist natürlich schon ein riesiges
Problem. Ja, da gehe ich auch sehr gern
drauf
ein. Da muss ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Wir leben in einem Rechtsstaat und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Also wenn bei mir einer vor der Haustür eine Autobahn oder eine Eisenbahn baut, dann will ich das schon wissen. Und bei der Dresdner Bahn ist es einfach so, und man nennt das Dresdner Bahn, von Südkreuz bis runter nach Marlow. Dort soll die Strecke ausgebaut werden, das ist die Strecke Berlin-Dresden, und gleichzeitig mit benutzt werden für den Flughafenexpress. Da ist Konsens über alles hinweg. Das war in dem Hauptstadtbeschluss schon so. Nun ist dieses Anhörungsverfahren, warum auch immer, vor vielen Jahren in Stocken geraten, was übrigens nicht die Deutsche Bahn durchführt.
Das ist die Politik, hat das zu
die Politik.
Da sind
die
wir
Politik,
uns völlig einig.
Dass wir beieinander bleiben.
Einmalig 5 Jahre lang hat der Senat von Berlin ein Planfeststellungsverfahren ausgesessen,
richtig,
nicht behandelt, gab es noch nie in Deutschland. Aber dass man das aussitzt, 5 Jahre lang, die Dresdner Bahn könnte längst fertig sein.
Ja.
Aber das Verrückte ist, die ist nicht fertig. Aber die Autobahn, natürlich gibt es da auch rechtliche Probleme. Da gibt es aber nie Probleme. Ich habe noch kein Straßenprojekt gehört, was verzögert wurde. Ich kann Ihnen aber mindestens 5 Schienenprojekte
nennen. Aber um bei BBI zu bleiben,
ja.
Wir wollen und möchten nach BBI fahren. Wenn ich das nochmal klarstellen darf. Die Planfeststellung wird nicht von der Deutschen Bahn, sondern vom Eisenbahnbundesamt durchgeführt. Die dafür erforderliche Anhörung, die Anhörungsbehörde ist in diesem Fall der Senat. Wir haben im Moment keinen rechtsgültigen Planfeststellungsbeschluss, um dann bauen zu können. Und solange ein solcher Beschluss nicht da ist, kann die Bahn nicht den ersten Bagger kommen. Das ist einfach so.
Gut, das sehe ich ja ein. Gibt es denn, wenn der BBI fertig ist, vielleicht irgendwie eine Bahnverbindung zu diesem Großflughafen?
Ja. Es gibt genügend Verbindungen zu dem Zug, nur natürlich nicht in der Qualität wie über die Dresdner Bahn.
Herr Leuschel, wie wichtig ist denn der Nahverkehr jetzt insgesamt für die Bahn? Das war ja jetzt ein kleiner Berliner Ausflug.
Ja, den unser größtes und wichtigstes Geschäftsfeld. Der Talent 2, Herr Bauer, den Sie erwähnt haben, der ist ja mit auf unsere Anforderung entstanden. Wir bekennen uns zum Talent 2. Wir werden ihn zum Beispiel in Nürnberg auf der S-Bahn einsetzen, in sehr vielen Regionen Deutschland. Wir freuen uns auf den Talent 2, weil er eben sehr viele Voraussetzungen haben wird, die bei unseren Kunden sehr begeistert aufgenommen werden werden, zum Beispiel der stufenfreie Ein- und Ausstieg, um nur ein Beispiel zu nennen. Der Nahverkehr in Deutschland hat eine ganz tolle Entwicklung nach der Bahnreform gemacht. Und Herr Kramer, ich darf das bestätigen, was Sie sagen. Der Wettbewerb, der nicht immer zu unserer Freude ist, weil wir auch die eine oder andere Ausschreibung schon verloren haben, hat in Deutschland den Nahverkehr auf einen Stand gebracht, wie wir ihn früher in West und Ost nicht kannten. Das ist einfach so. Wir möchten dieses Geschäftsfeld eher ausweiten als einschränken.
Kommen wir vom Nahverkehr zum Fernverkehr. Die Bahnbetreiber in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien setzen ja auf Geschwindigkeit, auf hohe Geschwindigkeiten und hoffen damit, dem Flugverkehr vielleicht auch europaweit Konkurrenz machen zu können. Herr Kramer, wenn Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug, Sie leben ja hier in Berlin, von Berlin nach Straßburg fahren könnten, das wäre doch was, oder?
Ja.
Wenn Sie denn noch Ihr Fahrrad mitnehmen könnten, das wäre
ja
ganz
das,
toll.
Das wäre ja das Wahnsinnige. Also wir haben im Europäischen Parlament in namentlicher Abstimmung auf meinen Antrag hin eine Zustimmung von 520 der anwesenden 600 Abgeordneten gekriegt, dass wir auch in Hochgeschwindigkeitszügen die Fahrradmitnahme haben wollen.
Müssen Sie aber kurz erklären, das ist nämlich verboten, die Räder mitzunehmen, nicht?
Ja, im ICE darf ich es nicht mitnehmen, ich darf in allen Zügen das Fahrrad mitnehmen, im ICE nicht. So, jetzt gibt es aber andere Unternehmen, die können das. Zum Beispiel gibt es den TGV, der fährt von Stuttgart nach Paris, da kann ich mein Fahrrad mitnehmen. Der ICE, der fährt von Frankfurt nach Paris, kann ich mein Fahrrad nicht mitnehmen. Jetzt der Eurostar, der unterm Tunnel herfährt, kann ich jetzt auch mein Fahrrad
mitnehmen. Aber Sie sagen Hochgeschwindigkeitszüge, das ist eine prima Sache.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, weil man ist eine physikalische Größe. Wenn ich einen Zug von 100 auf 200 Kilometer beschleunige, dann gewinne ich auf 100 Kilometer 20 Minuten. Beschleunige ich einen Zug von 200 auf 300 Kilometer, gewinne ich nur noch 6. Und von 300 auf 400 gewinne ich nur noch 2 Minuten pro 100 Kilometer. Gleichzeitig gehen die Kosten aber so nach oben, die Energiekosten, die Sicherheitskosten, Infrastruktur, Unterhaltung, dass das in keinem Verhältnis mehr steht. Und deshalb sagen wir, und ich weiß auch, Herr Leuchel darf das, glaube ich, noch nicht sagen, auch in der Deutschen Bahn wird es diskutiert.
Ich sage Ihnen da gerne.
Okay, wunderbar. Ob 230 oder 250 ist, ich sage mal als Beispiel, die Strecke Berlin-Hamburg, die ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 230 ausgebaut. Die hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 189 km/h. Die Eisenbahnverbindung zwischen Köln und Frankfurt, die ist für 300 ausgebaut, die hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 159 km/h. Die war aber dreimal so teuer wie die andere. Deshalb sage ich, die Höchstgeschwindigkeit hat nicht nur eine technische Grenze, sondern auch eine finanzielle. Und ich würde mir lieber 10 Strecken wünschen mit 230 als eine mit 300. Und wenn jeder Haltepunkt dazwischen kommt, wir sind eine dicht besiedelte Region, hier gerade in Deutschland, auch in Europa, da lohnen sich diese Höchstgeschwindigkeitszüge nicht. Sonst bin ich auch für Geschwindigkeit. Also Tempo 30 wollen wir nur in der Stadt. Für den Autoverkehr.
Ich wollte nämlich jetzt mal fragen, Hochgeschwindigkeitszug, ist das ein Thema? Herr Bauer, Sie auch gleich, vielleicht Sie, Herr Leuschel, ist es für die Deutsche Bahn auch gerade im europäischen Verkehr
also ein wichtiges Hochgeschwindigkeitsverkehr Thema? Hat in vielen Relationen bewiesen, dass man tatsächlich was verändern kann, dass man die Flugzeuge leer machen kann. Eine Voraussetzung ist, und da bin ich ganz bei Herrn Kramer, Sie brauchen eine lange Strecke, die Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Also, will sagen, Hochgeschwindigkeitsverkehr, ja, aber mit Augenmaß. Und ich schätze, dass die ideale Geschwindigkeit in Deutschland bei 250 km/h liegen muss. Wir müssen natürlich im Wettbewerb, wenn wir nach Paris fahren, da fahren wir 320 km/h mit dem ICE, der TGV auch, da müssen wir in dieses Produktionsbild des französischen Fahrplans uns einfinden, aber von kurz hinter Saarbrücken fährt man ununterbrochen diese Geschwindigkeit bis 30 Kilometer bis Wehr, also kurz vor Paris. Da macht es dann eher Sinn und Richtung Brüssel fahren wir ja auch so. Da müssen wir also in dem Wettbewerb dieser anderen Züge
mitschwimmen. Macht da die Deutsche Bahn so einen kleinen Rückzieher, dass sie sagt, das lohnt sich doch?
Wir machen überhaupt keinen Rückzieher. Nein, da möchte ich also schon widersprechen. Da, wo wir 300 fahren, fahren wir 300. Also Köln-Frankfurt tun wir es. Das Problem ist, und das will ich auch gerne nennen, wir haben eine tolle Strecke von Köln nach Frankfurt. Aber die Knoten in Köln und Frankfurt selber sind nicht ausgebaut worden. Und der Reisezeitvergleich, den Herr Kramer vollkommen zu Recht anstellt, ist eben dadurch geprägt, dass wir relativ langsam im Stadtgebiet von Köln und Frankfurt fahren. Da fahren wir von Frankfurt Flughafen über Sportfeld zum Hauptbahnhof mit 60 und 70 km/h.
Aber in Berlin dürfen Sie auch nicht schneller als 60 fahren.
Ja, Sie kommen aber, Herr Kramer, verzeihen, wenn Sie von Hamburg fahren, fahren wir immerhin noch mit 120, mit 140 km/h bis kurz vom Hauptbahnhof an der Spree entlang. Also da gibt es schon Unterschiede. Wir würden ja in Köln und Frankfurt noch Fahrzeit gewinnen können, wenn wir die Infrastruktur ausgebaut hätten und Nah- und Fernverkehr getrennt haben. Das drückt leider die Reisegeschwindigkeit. Das müssen wir wissen dabei.
Herr Bauer, Bombardier baut ja noch keine Hochgeschwindigkeitszüge. Sie haben aber, das habe ich jetzt vor kurzem gerade gelesen, vor ein oder zwei Wochen bekannt gegeben, dass Sie doch 2009 einen Hochgeschwindigkeitszug herausbringen wollen.
Ja, der Markt Hochgeschwindigkeit ist schon ein großer Markt. Aber zunächst mal die Bemerkung, wir haben bisher keinen Hochgeschwindigkeitszug gebaut. Wir haben sehr wohl Hochgeschwindigkeitszüge gebaut. Wir sind Partner beim ICE 3 von Siemens und haben 50% des Anteils bei diesem Zug gebaut und entwickelt. Wir sind auch in anderen Ländern sehr aktiv im Hochgeschwindigkeitsbereich. Zum Beispiel in Spanien machen wir die Triebköpfe für die Hochgeschwindigkeitszüge. Wir sind in Frankreich bei den Hochgeschwindigkeitszügen dabei und wir haben jetzt auch eine neue Generation von Intercity-Zügen für China geliefert. Die fahren bis 250 Kilometer pro Stunde und sind auch schon seit der Olympiade oder vor der Olympiade schon in Einsatz gekommen und werden dort genutzt. Wir sind auf diesem Segment da. Wir haben jetzt uns entschlossen, ein eigenes Produkt komplett auf die Schiene zu stellen. Und das ist der Zefiro, der derzeit bei uns in der Entwicklung ist und den wir auch in zukünftigen europäischen Ausschreibungen anbieten werden.
Wie viel fährt er denn? Wie viele Stundenkilometer?
Ja, die Konzeption ist so, dass wir mit dem Zefiro auch bis 350 Kilometer pro Stunde fahren können. Denn das ist das, was derzeit im Hochgeschwindigkeitsbereich die Obergrenze ist und die auch allgemein in anderen Ländern gefahren wird. Wir haben ja hier auch die Strecke Köln-Frankfurt, die mit 330 Kilometer pro Stunde und die Strecke nach Paris, die auch mit dieser Geschwindigkeit gefahren wird.
Wenn ich da mal eingreifen darf, mit der Höchstgeschwindigkeit. Wir haben ja jetzt eine Situation, weil mit den steigenden Energiepreisen neu nachgedacht wird. Also es gibt zum Beispiel Schifffahrtsunternehmen, die haben ihre Kapitäne angewiesen, nicht mehr 25, sondern nur noch 21 Knoten zu fahren, also langsamer zu fahren, weil sie enorme Energieeinsparungen haben und das ist dann viel Geld. Wir haben dasselbe im Flugverkehr, dass Piloten angewiesen werden, nicht eben die Höchstgeschwindigkeit zu fahren, sondern lieber 5 oder 10 Minuten langsamer, weil sie dann Energie sparen und damit Kosten. Das heißt, dieser Kostenvergleich spielt eine viel größere Rolle, weil auch Energie endlich ist und weil all was knapp ist, ist teuer. Gold ist nicht teuer, weil es glänzt, sondern weil es so wenig davon gibt. Und das wird sich hier auch auswirken. Und deshalb finde ich die Debatte auch gut. Und zum Beispiel der Transrapid. Wir haben uns 15 Jahre mit dem Transrapid beschäftigt. Ich habe allein 3 Strecken verhindert, mitgeholfen zu verhindern. Gott sei Dank, denn das war auch die Höchstgeschwindigkeitsphilosophie, die im Alltag aber gar nichts gebracht hätte. Möglicherweise von Berlin nach Hamburg eine halbe Stunde schneller, aber von Leipzig nach Kiel hätte ich 2-mal umsteigen müssen und wäre länger unterwegs.
Ja, aber dass die Hochgeschwindigkeitszüge doch am Markt offenbar gefragt sind, zeigt doch die Entscheidung von Bombardier.
Aber die letzten 2 Minuten, wir haben zum Beispiel die Situation, wenn ich von Brüssel nach Berlin fahre, dann fahre ich mit dem wunderschönen Thalys fahre ich bis Köln und dann sehe ich gerade, wenn ich in den Kölner Bahnhof einfahre, auf demselben Bahnsteig, den ICE nach Berlin, da sehe ich nur noch die Rücklichter. Da verliere ich 1 Stunde. Aber wir haben Milliarden ausgegeben, um die Strecke zwischen Köln und Brüssel um 20 Minuten schneller zu machen. Also die Schweizer, die sagen nicht so schnell wie möglich, sondern so schnell wie nötig. Und so bauen sie ihr Streckensystem aus, weil sie die Anschlussgarantie, die brauchen wir. Da sind die Knoten oft vielmals entscheidender als im Grunde die Geschwindigkeit auf der Strecke, weil ich da die meiste Zeit verliere.
Herr Leusch, vielleicht noch mal ganz kurz. Es stehen ja enorme Investitionen an, glaube gerade im EC-Bereich. Vielleicht können Sie mal sagen, wie sieht der Investitionsplan aus im EC-Bereich? Das sind ja Geschwindigkeiten, glaube ich, bis 280. Und dann im Hochgeschwindigkeitsbereich, dass man da mal auch unsere Zuschauer, unsere Zuhörer so eine Vorstellung bekommt, was da demnächst neu auf die Schiene kommt.
Also wir haben ja eine sehr moderne Flotte. Der ICE-3 ist ja unser Flaggschiff im Moment. Dann haben wir den, ich nenne ihn mal den kleinen ICE-3, der ICE-T, der sich auch neigen kann. Das wird eher eine Technik sein, von der ich ausgehe, dass sie sich überleben wird, auch durch noch anstehende Streckenausbauten, die einfach politisch entschieden sind. Ich sage mal, die Schnellstrecke von Halle-Leipzig über Erfurt nach Nürnberg, die kommt. Und dann haben wir an sich den Punkt, wo wir in Deutschland keine Neigetechnik mehr im Fernverkehr brauchen, weil die meisten Strecken, die dann im Fernverkehr befahren werden, in höherer Geschwindigkeit geradeaus sind. Die Schweden haben sehr erfolgreich mit der Neigetechnik operiert, mit dem X2000, die Italiener. Dort hat sich's auch durch neue Strecken überholt. Also dieser kleine ICE, der T, der ist also auch mittlerweile ein Rückgrat gewonnen. Dann haben wir natürlich den ICE1, unser Urgestein. Der 59 Stück haben wir davon, die sind alle einem Redesign jetzt
überzogen worden. Aber was haben Sie für Investitionspläne? Sie haben ja, ich glaube, 300.
ICE2. So, ja. Jetzt sind wir knapp im Fahrzeugmaterial beim ICE3, also bei unserem schnellen Renner. Das ist der, der Köln-Frankfurt fährt und drüber hinaus bis München und Dortmund, Brüssel, Amsterdam. Dort ist die Nachfrage so rasant, auch durch die Strecke Nürnberg-München, das hat ja nochmal eine halbe Stunde Fahrzeitverkürzung gebracht, dass wir uns schon Gedanken machen müssen, neue Züge zu beschaffen, einschließlich Frankfurt-Paris.
Gut, ich würde ganz gerne mal noch bei diesem europäischen Verkehr und Hochgeschwindigkeitszügen bleiben. Ich meine, es ist natürlich ein Traum, wenn man sich hier in Berlin in Zug setzen würde und ein paar Stunden ist man dann durch Europa durchgefahren. Das geht ja gar nicht so einfach, weil jedes Land eine andere Technik hat, angefangen von Stromsystem bis hin zu Signalsystem. Und hier will die EU ja, glaube ich, auch endlich einheitliche Standards schaffen. Aber ich glaube, das klappt noch nicht so gut. Wann haben wir eigentlich, Herr Kramer, in Europa einen einheitlichen Bahnmarkt?
Also Sie müssen ja sehen, die Eisenbahnen haben sich über 150 Jahre entwickelt in den Ländern nach nationalen Gesichtspunkten. Wir haben im Moment in der Europäischen Union mehr als 20 unterschiedliche Zugsicherungs- und Signalsysteme. Wir haben mehr als 6 Stromspannungen und mehr als 4 Spurweiten. Die irische Breitspur ist eine andere als in Frankreich, als in Spanien und die ist wiederum anders als im Baltikum. Ja. Also das alles auf einen Punkt zu bringen, aber der Hauptpunkt ist das Zugsicherungssystem. Und dazu haben sich alle 27 Eisenbahnunternehmen, alle 27 Länder und die Regierung darauf verständigt, ein europäisches Zugsicherungssystem, das heißt ERTMS, zu installieren. Das ist das Zukunftssystem. Nur das Umstellen ist natürlich schwierig, weil die Deutschen sind gerade damit fertig, ihr Zugsicherungssystem modernisiert zu haben. Das hält dann 20, 30 Jahre. Und jetzt will Europa ein eigenes haben. Diejenigen Länder, die weit zurück sind, die sowieso modernisieren müssen, für dieses Einfache, das Neue einzuführen. Aber wir haben dann in der Europäischen Union gesagt, die 6 Güterverkehrskorridore, die wollen wir mit diesem neuen Zugsicherungssystem ausstatten. Und ich war Berichterstatter für dieses System. Wenn europäische Gelder in die Infrastruktur fließen, muss dieses Zugsicherungssystem berücksichtigt werden. Das heißt, wir werden in Zukunft dann nur noch höchstens 2 Systeme haben. Einmal das europäische und das jeweils nationale. Wenn ich den Thalys sehe, in der Lokomotive sitzen 7 unterschiedliche Zugsicherungssysteme. Das ist natürlich sehr teuer. Die Schwierigkeit ist die Migrationsphase, aber die Eisenbahnunternehmen werden von der Europäischen Union bis zu 50% unterstützt. Und das hat Zukunft. Und das gesamte System ist unstrittig in der Industrie und bei den Eisenbahnunternehmen das Beste, was auf dem Markt ist. Und das ist heute schon ein Exportschlager. Also China, Indien kaufen das. Und die Vorbildlichen, das sind die Schweizer. Die haben ihr gesamtes System auf ERTMS schon umgestellt. Die sind auch nicht Mitglied der Europäischen Union.
Herr Meißner, ein interessanter Punkt. Denn hier beginnt ja eigentlich die Forschung. Wir haben ja nicht nur große Verkehrsunternehmen hier in Berlin, sondern wir haben ja auch großartige Forschungseinrichtungen, die sich genau mit diesem Problem beschäftigen, gemeinsame Standards zu entwickeln.
Ja, es ist nicht ganz einfach. Das Beispiel ERTMS, was Herr Kramer jetzt hervorgehoben hat, ist sicherlich das augenfälligste, was man an Harmonisierungsproblemen in Europa hat. Nicht umsonst arbeitet man ja auch seit über 10 Jahren schon an diesem Thema mit Normierungsprozessen, die Technik weiter ins Detail verfeinern und dann harmonisieren. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Interoperabilitätsprobleme, wie das so schön heißt, im grenzüberschreitenden Verkehr, die manchmal ganz trivial erscheinen. Das sind häufig nur Vorschriften, die in allen einzelnen Ländern unterschiedlich gehandhabt werden, die aber eine enorme Beharrungstendenz haben. Oder auch technische Details.
Feuerlöscher,
ja. Schauen Sie sich an, wie die Führerstandskabinen, wie die ausgestattet werden müssen. Da gibt es also von Land zu Land große Unterschiede. Und das können Sie nicht mit einem Federstrich beseitigen, sondern da ist gemeinsame Arbeit auf der vorwettbewerblichen Ebene erforderlich. Und Sie haben recht, wir haben hier in der Region da einiges an Kompetenzen vorzuweisen, die daran arbeiten, zusammen mit Partnern in ganz Europa. Es gibt die Europäische Union fördert in ihrem Forschungsrahmenprogramm ja auch Eisenbahnprojekte und die dienen insbesondere dazu, Technologien zu entwickeln, die dann standardisierungsfähig sind. Und da arbeiten dann die Industrie, Bombardier sehr stark, unter anderem aber auch die Kollegen Siemens Alstom zum Beispiel, mit den großen Betreibern, mit Zulieferern und mit der Forschung zusammen.
Man muss sich das also vorstellen, Sie nehmen sich ein Problem vor, vielleicht können Sie gleich mal ein Beispiel nennen, und die Forschung entwickelt, überlegt sich, was ist die intelligenteste Lösung, und dann arbeiten Sie mit den Wirtschaftsbetrieben zusammen, um zu sehen, wie kann man das umsetzen oder kann man das nicht umsetzen.
Ja, ein Beispiel dafür heißt ModTrain oder Modular Train, das ist so die Langfassung, gibt es noch eine längere Fassung, die ist aber kompliziert, wo an verschiedenen Schnittstellen gearbeitet worden ist, vorwettbewerblich, das heißt von der Forschung ausgehend und dann in Industrie und Betreiber hinein, die bei allen Zügen gleich sein können und damit den internationalen Verkehr deutlich erleichtern. Da müssen sich also weder die Betreiber noch die Industrie voneinander unterscheiden. In diesem Vorhaben spielen Akteure aus der Region eine ganz starke Rolle. Bombardier ist dort sehr stark involviert, ist vor kurzem beendet worden. Dort sind Zulieferer dabei, die Technische Universität Berlin ist dabei gewesen und natürlich die Deutsche Bahn sehr stark. Wir als TSB FAV haben dort so eine koordinierende Rolle gespielt. Und dort ist dann gezeigt worden, unter anderem sehr augenfällig für den Lokführer, einheitliche Bedienschnittstellen und danach die neuesten ergonomischen Erkenntnissen. Das haben also die sogenannten Human Factor Experts, also die Wissenschaftler auf diesem Gebiet, haben gezeigt, wie das funktioniert und das für Europa standardisiert. Das heißt Bedienkomfort, das heißt Sicherheit erhöht und Standardisierung, Vereinheitlichung und damit grenzüberschreitender Verkehr. Möglichst ohne, dass der Lokführer wechseln muss, ohne, dass die Lok gewechselt werden muss. Also das, was man sich wünschen würde, ist in einem fließenden internationalen Verkehr von, sagen wir, von Moskau bis nach Lissabon, wenn dann die Spurweite nicht wäre.
Das ist ein Traum, nicht? Aber das wird wohl noch einige 100 Jahre dauern. Nee. Herr Bauer, vielleicht Sie haben ja auch Züge entwickelt, die quasi durchfahren können.
Ja,
nicht?
Ich würde gerne was dazu sagen, denn wir haben in der Entwicklung heftig mitgearbeitet und wir haben ein Erfolgsprodukt, das ist die Trax-Lokomotive. Die ist inzwischen so ausgestattet, dass sie fast alle der Schwierigkeiten, die Herr Kramer genannt hat, bis auf die Spurweite abdecken kann. Wir haben also eine Mehrsystemlokomotive, die in ganz Europa fahren kann, die unterschiedlichen Spannungssysteme beherrscht, die, wenn genügend Platz ist, auch alle Signalsysteme unterbringen kann. Das ist dann oft noch ein bisschen ein Problem, denn jedes Signalsystem braucht eine Antenne und wir haben irgendwann an der Lokomotive keinen Platz mehr, um die unterschiedlichen Antennen anzubringen. Aber es gibt die Lokomotive, die grenzüberschreitend fährt, die von den Seehäfen an der Nordsee bis nach Italien ins Mittelmeer fahren kann oder in die osteuropäischen Länder. Und das Fahrzeug ist ein Einheitsfahrzeug. Wir haben auch einen Führerstand, der in allen Lokomotiven eingesetzt wird. Also wir haben dort schon eine ganze
Menge. Also Sie haben die Ideen von ModTrain da im Prinzip schon eingebaut?
Der Führerstand ModTrain war eine der Basis, um das voranzutreiben. Das ist eingerichtet worden und es wird auch immer mehr akzeptiert von den Bahnbetreibern. Und das ist letztendlich auch das Erfolgsmodell auch für Wettbewerb auf der Schiene, denn verschiedene Leasingunternehmen haben die Lokomotiven gekauft, geben sie an Betreiber weiter. Also das ist in Europa ein Erfolgsmodell mit der Vereinheitlichung der europäischen Anforderungen.
Wann gibt es so einen europäischen Markt?
Den gibt es ja schon. Das Problem ist aber jetzt nur die bürokratische Hürde. Ja. Denn ich weiß, eine Firma, da wollte eine Lokomotive, die war in Deutschland zugelassen, die sollte jetzt in Frankreich fahren. Das hat 3 bis 5 Jahre gedauert, kostete 10 Millionen Euro. Das ist natürlich verrückt. Ja. Und jetzt haben wir in der Europäischen Union beschlossen, die sogenannte Cross-Acceptance. Das heißt, eine Lokomotive, die in einem Mitgliedstaat der EU zugelassen ist, ist automatisch auch zugelassen in allen anderen Staaten, es sei denn, Die Staaten würden innerhalb eines halben Jahres sagen, diese Lokomotive kann bei uns aus den und den Gründen nicht fahren. Die Beweispflicht ist umgekehrt. Früher musste der Hersteller beweisen, dass die Lokomotive, die in Deutschland fahren kann, auch in Frankreich fahren kann. Und dann gab es bei den Bürokraten immer wieder die Kleinigkeit, warum das nicht geht. Jetzt ist es umgekehrt, das wird alles erleichtert. Dadurch schaffen wir einen Markt. Und wenn wir dann nicht nur 27 Lokomotiven für Deutschland, sondern sagen wir mal 500 für Europa bauen können, dann mit der großen Zahl werden natürlich auch die Kosten niedriger. Und genau das ist, was wir brauchen. Also einmal haben wir den europäischen Führerschein, den Lokführerschein, den haben wir vor 2 Jahren eingeführt und beschlossen. Der kommt jetzt. Das war wichtig, dass nicht immer der Lokomotivwechsel da ist. Dann haben wir die Cross-Acceptance, dass die Lokomotiven ganz durch Europa fahren können. Und dann brauchen wir natürlich diese Systeme, die technischen Systeme, dass die kompatibel miteinander sein werden. Da sind wir auch ganz schön weit. Also wir brauchen nicht noch 100 Jahre zu warten.
Das macht denn jetzt ja Mut, wenn man das hört. Ich möchte jetzt auch ganz gerne zu einer Schlussdiskussion kommen. Sind die Weichen grundsätzlich richtig gestellt, damit die Bahn tatsächlich in Zukunft eine größere Rolle spielt? Macht die Politik wirklich das, was sie immer im Munde führt, nämlich zu sagen, wir wollen, dass der Güterverkehr von der Straße auf die Bahn kommt? Halten die Politiker da, was sie versprechen? Herr Leusche,
dafür sind Sie prädestiniert. Es ist leider so, dass wir auf einigen Strecken am Rande der Kapazität fahren in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Die Strecke Hamburg-Hannover oder Mannheim-Basel für die Güterzüge gerade, Emmerich-Oberhausen, das sind kritische Strecken, die laufen an 100% der Auslastung. Das ist heute so. Wir haben mehr Verkehr auf die Schiene gebracht. Der Nahverkehr ist auf unheimlich guten Weg. Der wird von den Ländern organisiert. Da ist sehr viel Geld geflossen, Bundesgelder und Landesgelder in viele Ausbauten. Wir haben hier im Großraum Berlin sehr wohl Strecken im Nahverkehr. Gerade wenn ich an Henningsdorf oben denke, Richtung Wittstock, der Prignitz-Express. Solche positiven Beispiele gibt es in allen Ländern. Die S-Bahn prosperieren. Beim Güterverkehr ist es eben ganz wichtig, dass wir zusätzliche Kapazität haben. Wenn das Wachstum durch die Globalisierung im Güterverkehr so anhält, mit den Containerverkehren, und es ist richtig, Herr Kramer, was Sie sagen mit den Schiffen, dass die auf 21, zum Teil 20 Knoten runtergehen. Man hat ausgerechnet 2 Containerschiffe zwischen Asien und Europa mehr, weil sie langsamer fahren, ist immer noch billiger als der hohe Energieverbrauch. Das ist also eine Diskussion, die sehr richtig ist. Wenn der Güterverkehr so anhält und gerade über die Nordhäfen, das heißt also Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, dann müssen wir sehen, wie wir diese Güterzüge dort wegbekommen. Es geht hier um viel Geld, das sind dann Bundesmittel. Da sind wir uns einig, Infrastruktur ist Sache des Bundes, das ist auch im Gesetz so festgelegt. Wir brauchen erheblich Investitionen. Wir haben in Deutschland, das kann ich sagen, gehen 2,5 Milliarden pro Jahr in das sogenannte Bestandsnetz, also das, was da ist, und 1 Milliarde in neue Bauten. Und diese Milliarde ist in den nächsten Jahren erstmal ziemlich gefangen durch Leipzig, Erfurt, Nürnberg. Da ist schon der Wunsch der Transporteure, um mehr Kapazität zu haben, dass mehr geschieht, wobei dann enormer Planungslauf, Planfeststellung und all diese Dinge zugehören. Der Bund ist im Moment dabei, diese Milliarde um etwa pro Jahr um 300 Millionen aufzustocken. Das ist auch das, was man dann überhaupt verbauen kann. Das muss aber passieren.
Genug, Herr Kramer?
Nein, wir haben ja die Situation in Europa, dass der Verkehr insgesamt zu billig ist, nur der umweltfreundliche ist zu teuer. Warum? Es ist zwingend vorgeschrieben von der Europäischen Union, dass in jedem Mitgliedstaat für jede Lokomotive auf jedem Streckenkilometer eine Maut erhoben wird in Form der Trassenpreise. Die muss erhoben werden. Die ist in der Höhe fast unbegrenzt. Die höchsten Mauten finden Sie in den neuen Mitgliedstaaten. Wenn Sie jetzt die Konkurrenz der Straße sehen, da gibt es eine Maut nur auf Autobahnen, nur für Lkw ab 12 Tonnen. Wir haben Länder in Europa, zum Beispiel die Slowakei und Polen, da ist die höchste Maut im Güterverkehr auf der Schiene und auf der Straße haben sie keine. Das ist ein Milliardenprogramm zur Verlagerung des Verkehrs, aber nicht von der Straße auf die Schiene, sondern umgekehrt. Wenn wir uns mit dem Flugverkehr vergleichen, wenn ich ein Ticket nach Brüssel löse, zahle ich mal 19% Mehrwertsteuer, die der Staat kassiert, weil er sich am Bahnticket bereichert. Fliege ich, brauche ich die 19% nicht zu zahlen, weil Flugverkehr davon befreit ist. Wenn die Bahn eine Diesellokomotive auf die Schiene bringt, muss sie Mineralölsteuer zahlen. Die Kerosinsteuer beim Flugverkehr gibt es nicht. Der Flugverkehr ist davon befreit und die Bahn ist weil sie Elektrizität einkaufen muss, ist sie im Emissionshandel beteiligt. Der Flugverkehr nicht, das haben wir jetzt durchgesetzt, erst ab 2012. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind so, dass die Bahn permanent
immer noch zu teuer ist.
Ja, sie wird künstlich teuer gemacht durch Steuern und durch Auflagen. Und der Flugverkehr wird künstlich billig gemacht, obwohl die Emissionen in der Luft 3 bis 5 Mal so gefährlich sind wie am Boden. Und wenn sich diese Rahmenbedingungen nicht ändern, gegenüber der Schiene, gegenüber dem Auto und gegenüber dem Flugverkehr, werden wir keine Perspektive für die Bahn haben, auch wenn es aus ökologischen Gründen, aus Klimagründen dringendst geboten ist. Und wer da nicht rangeht, und Herr Tiefensee will zum Beispiel, die Kerosinsteuer ist für ihn kein Thema, aber das sind 14 Milliarden jedes Jahr, die praktisch der Staat, worauf der Staat verzichtet, und die fehlen für die Infrastruktur. Und das ist 1 Euro pro 100 Kilometer. Wenn ich jetzt nach Lissabon fliege, ist es 30 Euro mehr. Deshalb werde ich nicht den Flug versäumen. Aber mit den 14 Milliarden, wenn ich die investiere, dann kann ich die Strecken so ertüchtigen, dass ich dann nicht mehr fliege. Leipzig-Nürnberg, die ist seit 15 Jahren im Gespräch. Die Autobahn, die parallel verläuft, die ist fertig. Für die Schiene fehlt es Geld. Aber gleichzeitig wird es dem Luftverkehr hinten reingeschoben, dem Autoverkehr hinten reingeschoben. Das ist verrückt und das muss sich ändern.
Herr Bauer, macht die Politik genug?
Und ganz eindeutig, wir brauchen eine gute Infrastruktur. Wir brauchen einen guten Zugang zum System, denn der Nutzer entscheidet nicht allein nach den Fahrzeiten, er entscheidet eben auch, was für einen Komfort er bekommt. Und wenn ich günstig zum Bahnhof komme, wenn ich vom Bahnhof dann in einen modernen Zug einsteigen kann, wenn ich klimatisierte Züge vorfinde, wenn ich Komfort habe, dann nutze ich das auch. Und deshalb ist der Ausbau der Infrastruktur auch mitentscheidend für den Erfolg des Bahnsystems. Ich glaube, auf der Fahrzeugtechnik gibt es eine ganze Menge Innovationen. Und bei der Infrastruktur muss es eben auch ausgebaut und umgesetzt werden, damit wirklich die Mobilität in Deutschland auch erhalten bleibt.
Dabei muss man ja auch immer bedenken, dass die Bahn wunderbar einfach ist. Man fährt einfach, jeder Hauptbahnhof ist in der Innenstadt, man kommt einfach hin, setzt sich rein, fährt los. Wenn man dann auf den Flughäfen sieht, wie lange man da warten muss, was für eine Wartezeit, was für Sicherheitsbestimmungen, da kann man natürlich nur sagen, pro Bahn. Und man würde sich natürlich für jeden freuen, wenn man so bequem demnächst auch durch Europa ohne Probleme fahren könnte und die Politik vielleicht ein bisschen mehr tut, als sie dann immer in Sonntagsreden verspricht. Das war Apropos Wirtschaft, die Zukunft der Bahn. Als Gesprächspartner auf der Bühne bedanke ich mich bei Klaus Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bombardier Transportation, Michael Kramer, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, Ingolf Leuschel, Konzernbeauftragter der Deutschen Bahn für das Land Berlin, und Thomas Meissner, Leiter des Forschungs- und Anwendungsverbundes Verkehrssystemtechnik in der TSB Innovationsagentur Berlin. Mein Name ist Ute Holzey. Danke für Ihr Interesse. Tschüss. Applaus